Radio Potsdam. Smürek trifft.
Willkommen bei Smürek trifft in der Februar-Ausgabe. Heute geht es ums Auflegen, ums Auskehren und ums Umdenken. Diese wichtigen Sachen bespreche ich mit Matthias Pasel, der heute mein Gast ist. Matthias Pasel ist unter anderem Geschäftsführer des Waschhauses in Potsdam, vor allem Potsdamer Wissen, dass das keine Textilreinigung ist und auch kein Haus, wo man seine Wäsche selber waschen kann, sondern einer der größten Event-, Kultur- und Vergnügungsstätten in Potsdam. Herzlich willkommen in meiner Sendung, Matthias Pasel. Er hat überhaupt nicht die Anmutung eines Steines, aber er ist ein echtes Brandenburger Urgestein. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Wir kennen uns schon länger und darum würde ich sagen, duzen wir uns auch hier in der Sendung. Du bist Chef des Waschhauses. Wie wäschst du eigentlich deine Wäsche?
Ja, du wirst lachen, aber da bin ich sehr emanzipiert. Ich wasche meine Wäsche wirklich allein. Also ich stecke sie in die Waschmaschine, drücke auf den Knopf und hole sie wieder raus. Eigentlich auch eine Sache von wenigen Minuten. Das ist total easy. Aber nicht im Waschhaus, sondern zu Hause.
Und bist du ein Sammler und sagst, also jetzt bis der Wäschekorb überquillt?
Ja, auf jeden Fall. Also genau so.
Und ein Bügler auch oder kann man nicht mit dem Bügeleisen jagen?
Also hin und wieder. Es gibt ja manchmal so Anlässe, wo man ein Hemd braucht und ich achte aber beim Hemdenkaufen sehr genau darauf, dass es Hemden sind, die man bügelfrei wieder aus der Waschmaschine nehmen kann.
Und das klappt auch immer,
ja? Es gibt ein paar tatsächlich, also wir können uns ja dann nachher nochmal im Privaten, man will ja keine Schleichwerbung machen, kann ich dir ein paar Tipps geben, es gibt solche Hemden. Die nehme ich dann knitterfrei aus der Waschmaschine her.
Nicht schlecht, ja. Denn das Waschhaus war ja wirklich mal ein solches. Damals hieß es ein bisschen aufgeblusterter königliche Garnisonsdampfwaschanstalt. 1882 war es fertig und dann wurde gewaschen. Dazu gibt es auch den großen Schornstein, der für die Dampfkessel war. Bis 1988 war das Haus eine Wäscherei. Zum Schluss von der VEB Revatex betrieben. Dann hat es gebrannt und nach der Wende, dann kamen die Künstler. Darf ich mir einen Vergleich zu deinem Leben erlauben? Auch du warst ja erst im Handwerk und bist dann mehr in die künstlerische Seite gegangen. Passt das so irgendwie? Also gebrannt hat es jetzt vielleicht nicht, aber...
Naja, also, aber du hast schon ganz recht. Der Schornstein ist wahrscheinlich das Stichwort. Ich war ja in meinem ersten Leben, wie ich immer so schön sage, Schornsteinfeger. Hab aber eigentlich schon immer parallel mich, ich würde nicht unbedingt sagen der Kunst, aber so ein bisschen der Kunstvermittlung und der Kunstorganisation gewidmet. Im Sinne von Partys, Konzerten, Veranstaltungen. Und tatsächlich sogar schon eigentlich mit Schuldiskos und also in der Grundschule schon die ersten Schallplatten von meinen Eltern mit zur Kinderdisco mitgebracht.
Du warst Schornsteinfeger, da müssen wir echt reden drüber. Wie hieß der Beruf eigentlich im Berufseinordnungsdeutsch? Ist der Schornsteinfeger oder gab es da ein Fach?
Nee, tatsächlich war das schon immer der Schornsteinfeger. Okay.
Warum hast du das gemacht? Mochtest du einen schönen Ausblick haben oder eher den Einblick durch die Schlote der Welt?
Dazu muss ich sagen, dass ich in der Schule nicht so der wahnsinnige Überflieger war. Und jeder, der aus der DDR, der durch eine DDR-Bildung gegangen ist, weiß, dass man eigentlich, wenn man nicht mindestens einen Notendurchschnitt von 1,3 hatte, wurde man nicht zum Abitur delegiert. Das war bei mir nicht der Fall. Insofern stand Handwerk oder Produktion. Und hinzu kommt, dass ich farbenblind bin. Da ist natürlich der Schornsteinfeger jetzt nicht so problematisch, schwarz-weiß. Ja. Also ich hab keine Schwarz-Weiß-Schwäche, aber wer farbenblind ist, kann viele Berufe nicht erlangen. Und Handwerk hatte goldenen Boden, zu DDR-Zeiten sowieso. Und die Idee mit der Aussicht, das spielte tatsächlich mit einer Rolle. Also dass man eben aufs Dach kommt und in den Keller. Das sind also Orte ja auch, die immer so ein bisschen geheimnisvoll sind. Eigentlich bis heute bei jedem Haus. Man hat einen privilegierten Blick, wenn man vom Dach steht. Und insofern war das eine spannende Zeit.
Was brauchtest du für eine Ausrüstung? Ich kenne so diese Kugel mit diesem, da sind so Borsten dran, ne?
Ja, genau, das ist eine Kugel, das ist der Kehrbesen, das ist die Leine, der Rußsack, der berühmte Rußsack gehört dazu, weil man musste ja nicht nur hoch aufs Dach den Schornstein fegen, sondern unten auch noch Ruß aus dem Keller, aus so einem Loch rausholen. Und dazu brauchte man den Rußsack und noch einen, so ein Kratzeisen.
Erzähl mal so einen typischen Schornsteinfegertag, wie war denn das?
Also so richtig, man gibt ja eigentlich im Grunde genommen, also ich bin auch zu einer Zeit groß geworden, wo sich das Berufsbild des Schornsteinfegers verändert haben. Einerseits gibt es noch, also oder gab es zu der Zeit wirklich noch diese klassische Fegen. Also ist man also morgens in die sogenannte Bude gekommen, hat sich umgezogen, Arbeitskleidung an, rauf aufs Fahrrad und hat dann geklingelt bzw. ausgerufen, Schornsteinfeger fegt.
Wirklich so, ja?
Ja. In den Hausflur, dann wussten alle, okay, wir machen jetzt den Kachelofen zu.
Aber musstest du ordentlich laut rufen dann.
Ne? Ja. Man hat es natürlich vorher angeschrieben mit Kreide auf dem Fußboden, dass die Anwohner wussten, jetzt kommt der Schornsteinfeger. Dann rauf aufs Dach, fegen und am Ende unten im Keller dann den Ruß rausnehmen. Das hat man so straßenzugweise Haus für Haus erledigt. Abends dann wieder ausziehen, duschen und nach Hause. Aber wie gesagt, ich wollte ja noch sagen, dass dieses Berufsbild zu meiner Zeit extrem verändert hat. Dann kam sehr viel das neue Messen und Überprüfen von Lüftungsanlagen, von Gasfeuerstätten und so weiter. Das hat sich zu dieser Zeit abgespielt, sodass sich das Berufsbild heute eigentlich extrem verändert hat. Mittlerweile ist der Schornsteinfeger, würde ich sagen, eher ein Umweltengel.
Umweltengel, klingt ja auch schön, passt gut in die Zeit. Hast du Erlebnisse, die haften geblieben sind aus der Zeit?
Also was mich wahnsinnig verrückt gemacht hat, daran kann ich mich noch heute erinnern, sind die Klingeln. Klingeln übrigens hat sich zu dieser Zeit auch extrem verändert. Ich sagte ja gerade, dass man noch kurz vor der Wende, war ja so zur Wendezeit, waren alle Haustüren offen. Man konnte also einen großen Torbogen, ist man reingegangen, hat unten auch auf den Fußboden geschrieben, dann kommt der Schornsteinfeger. Mittlerweile kannst du ja selber mal versuchen, versuch mal in irgendein Haus zu kommen, ohne zu klingeln. Die Türen sind alle verschlossen. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so. Mich hat das wahnsinnig gemacht. Du musst dir vorstellen, entweder im Winter, ja, 15 Grad minus, du stehst schon auf dem Dach, musst du wieder runter, dann musst du wieder. Und dann stehst du ewig vor so einer Tür, bis dann mal irgendjemand aufmacht. Oder im Sommer 30 Grad im Schatten und du stehst vor so einer Tür und es macht niemand auf und dann drückst du die Klingeln und dann, ja, wer ist denn der Schornsteinfeger? Nein, glauben wir ihn nicht und so, doch, ist wirklich der Schornsteinfeger. Also das sind so, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben als eine große Herausforderung.
Richtig. Wenn man einen Schornsteinfeger anfasst, so sagt man es vielleicht heute auch noch, bedeutet das Glück? Oder hat es gereicht, wenn man dir tief in die Augen schaut, oder musste man dich tatsächlich anfassen?
Ah, da gab es die tollsten Geschichten. Von wegen ins Portemonnaie spucken, an den Haaren ziehen und Bürste anfassen und so.
Also
da habe ich wirklich die tollsten Sachen erlebt.
Also, und warst du auf der Flucht, weil dich alle anfassen wollten? Oder?
Naja, es gibt manchmal so Momente, da nervt es einen so ein bisschen, gerade wenn man im Stress ist und dann kommt. Aber man will ja ein freundlicher, ist ja auch ein Handwerker und man kennt sich ja dann im Kiez und so weiter. Insofern war das jetzt nicht so schlimm.
Und so, wenn ich jetzt so ein inneres Bild aufmache, dann würde ich denken, du warst am Abend immer schwarz im Gesicht. Ist das wirklich so oder ist das...
Also wir haben ja große, noch zu dieser Zeit wirklich Heizanlagen von Schulen und so weiter. Und da musste man teilweise durch die Kanalschächte krabbeln. Und da war man wirklich von oben bis unten komplett schwarz. Also wirklich schwarz, ja. Also... Ja.
Ob das der Grund war, warum Matthias Pasel heute nicht mehr Schornsteinfeger ist, das hören wir nach der nächsten Musik. Wir hören natürlich Musik von ihm selbst ausgesucht, wie das Tradition in der Sendung ist. Was hören wir so als erstes?
Du hattest mich ja gebeten, ich soll ein paar Platten aussuchen und ich habe mir überlegt, was war eigentlich meine erste Platte, die mir als Kind geschenkt wurde, mit der ich quasi zum ersten Mal Musik gehört habe und ich habe mich erinnert an die Pudis. Pudis 2 für die Kenner unter uns. Es gibt ja wahnsinnig viele Pudis-Platten, aber es gibt die erste und natürlich auch die zweite. Und die zweite, das war mein erstes Schallplattenerlebnis. Und von dieser Schallplatte die Kinder, weil nämlich Kinder auch dort auf den Dachboden schleichen und verrückte Sachen anstellen. Das können Sie jetzt hören.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir ein Ex-Schorni, ein echter Schornsteinfeger, also ein Ex-Schornsteinfeger, der heute sein Herz der Kultur verschrieben hat. Matthias Pasel, Geschäftsführer der großen Party-Location in der Schiffbauer Gasse des Waschhauses. Wir waren im ersten Teil in deinem rußvollen Leben unterwegs, auf den Dächern dieser Welt. Du warst Schornsteinfeger, wie gesagt, geblieben ist dir aus dieser Zeit. Vielleicht noch allenfalls ein schwarzes Hemd, in dem man dich immer mal sieht. Ja, so, ne, die Farbe so ein bisschen. Ne? Warum hast du Schornsteinfeger-Kluft dann irgendwann an den Nagel gehangen?
Das ist eine gute Frage. Natürlich hat Handwerk goldenen Boden, aber du musst dir vorstellen, ich war zu dem Zeitpunkt, ich war 24, hatte meinen Meister und der war so kurz nach der Wende. Da ist wahnsinnig viel passiert. Jeder, der zu dieser Zeit groß geworden ist, würde wissen, dass im Grunde genommen alles, die ganze Welt stand einem plötzlich offen. Und mit 24... zwar Schornsteinfegermeister, aber eigentlich schon, wenn man so will, Ende der Karriereleiter. Das war für mich nicht wirklich eine tolle Aussicht.
Du hättest noch höhere Häuser besteigen können.
Naja, nee, ich habe gedacht, oh Mann, ey, ich habe also diesen Beruf wirklich sehr gerne gemacht, aber jetzt die nächsten 40 Jahre, die Aussicht, die nächsten 40 Jahre Schornsteinfeger, war mir ein bisschen zu aussichtslos irgendwie. Also klingt jetzt negativer als es ist, aber ich hatte eigentlich Lust auf mehr. Also alle meine Freunde haben Abitur gemacht, sind dann nach Amerika, haben dies, haben das gemacht und so weiter. Da dachte ich, da muss eigentlich noch mehr kommen.
Wir gehen vielleicht nochmal in den Anfang deines Lebens und erklären damit auch, welche Schornsteine du sauber gemacht hast. Denn so das erste Licht deines Lebens, was du gesehen hast, das war in Brandenburg an der Havel. Da bist du zur Welt gekommen.
Ja, stimmt. Eine sehr schöne Stadt. Und gerade das Fegen übrigens, also ich sage jetzt mal Fegen zum Schornsteinefegen, der Altstadt. Also ich hatte in meinem Kerbezirk den Glück, dass der Dom und die Altstadt, Kleinkreuz und so weiter mit dabei war. Das war wunderschön. Also war ein großes Glück, diesen Kerbezirk damals gehabt zu haben.
Welches Gefühl hast du heute, wenn du an die Stadt denkst?
Ich fahre sehr gerne nach Brandenburg, besuche meine Mutter dort. Und es ist natürlich immer so ein bisschen ein Stück weit Wehmut, weil es die Kindheit ist und die Jugendzeit. Aber ehrlicherweise, also ich freue mich immer wieder, wenn ich Leute dort treffe, aber ich bin auch irgendwie froh, wenn ich wieder weg bin.
Das ist auch eine Aussage. Du hast noch in der Brandenburger Zeit angefangen zu studieren. Mit welchem Ziel?
Na, also ich habe Kulturarbeit dann studiert hier in Potsdam an der Fachhochschule. Und der Kulturarbeiter ist ja eigentlich der Kulturvermittler. Das sagte ich ja am Anfang, dass also mich da schon immer so ein bisschen die Sachen getrieben haben, Kulturangebote zu schaffen, zu vermitteln zwischen Künstler und Organisation und so weiter. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Kulturarbeit zu studieren in Potsdam, schon viele Veranstaltungen durchgeführt. Mir fehlte aber immer so ein bisschen der theoretische Background. Also wirklich mal Sachen zu durchdenken, inwiefern, was, also die Frage zu beantworten, was ist Kultur, was ist Kunst und so weiter. Und die Idee dann ein Studium zu machen, liegt da natürlich nahe. Und insofern habe ich einfach angefangen, Kulturarbeit zu studieren.
Kann man sagen, das ist deine Leidenschaft geworden?
Die Kultur? Und ja, auf jeden Fall. Ich habe da manchmal Tränen in den Augen.
Schön. Wir gehen mal zunächst zu zwei anderen Leidenschaften, die ich kenne von dir. Die eine ist die Leidenschaft für die Postkarte und die andere für die Bockwurst. Und diese Bockwurst erklärt jetzt auch so ein bisschen, warum es hier hinten so ein bisschen lauter ist. Denn wir haben uns ein Lokal ausgesucht, in dem es tatsächlich knackige Bockwurst gibt. Und sogar mit tollem Blick auf die Gleise, die aus Potsdam rausführen Richtung Berlin. Wir sitzen nämlich am Hauptbahnhof und essen gemütlich eine Bockwurst. Wollen wir mal reinknacken?
Na los. Na los.
Köstlich. Den Senf vergessen. Gut. Wir kommen gleich zur Bockwurst. Aber wir gehen noch mal kurz zu den Postkarten. Was ist das? Sammeln eine Erinnerung an deine Reisen oder einfach Postkarten aus aller Welt?
Nee, ich sammle ausschließlich, weil ich sammeln. Und hängt auch so ein bisschen mit dieser Brandenburg-Geschichte zusammen. Ich sammle tatsächlich Postkarten aus Brandenburg an der Havel. Und es hängt natürlich mit dieser Leidenschaft zur Stadt und zur Liebe zur Stadt zusammen. Ich sagte ja schon, privilegierter Blick von oben. Die Häuser, der Dom ist die Wiege der Mark, die älteste Stadt in der Mark Brandenburg und ist eine tolle Stadt. Da ist die Postkarte natürlich auch noch
schöner Spiegel irgendwie, ne?
Ja, ein schöner Spiegel durch die Jahrhunderte.
Und wie viel hast du?
Oh, ich habe es nie erzählt, vielleicht 1000.
1000 aus Brandenburg an der Havel?
Na klar. Aber das sind natürlich auch mindestens 10 verschiedene vom Roland, vom Rathaus und so weiter. Also mit kleinen Nuancen.
Und wie bewahrst du die auf? Hast du ein besonderes Postkartenzimmer?
Nein, das ist verrückt. Nee, ich habe einfach, das sind plumpe Ordner, in denen die einsortiert sind und nach Stadtbezirken sortiert.
Gehen wir nun zur Wurst. Wo kommt deine Leidenschaft für die Bockwurst her?
Die Leidenschaft zur Bockwurst ist eigentlich nur deshalb, weil es ein super kurzes, knackiges
Gerät.
Also, man kann die einfach schnell essen und man wird schnell satt. Und gerade wenn man,
magst du lieber schnell essen als dir Zeit?
Ich esse sehr gerne. Ich nehme mir sehr gerne Zeit zum Essen. Aber so eine Bockwurst, manchmal, wenn man so Hunger hat, gerade hier am Bahnhof, noch kurz bevor der Zug kommt, da ist doch.
Und wie lebst du es sonst so in deinem Leben, die Bockwurst, außer wenn es mal schnell gehen muss?
Mach mich nicht verrückt mit der Bockwurst.
Gut, dann frage ich Senf oder Ketchup?
Sowohl als auch.
Aha, muss beides dabei
sein. Muss beides dabei sein, gerne.
Bayern und München streiten sich ja, ob die Wurst dort erfunden wurde. Aber klar ist, woher der Name kommt, weißt du es?
Nee, aber da bin ich gespannt. Du weißt.
Ich habe recherchiert. Es wurde früher zum Bockbier serviert. Es war also eine ganz klare Ergänzung zum Bockbier. Und dann hat die den Namen einfach mitbekommen, deswegen heißt sie heute Bockwurst.
Super, ey. Schön, freut mich, wieder was gelernt heute.
Die liebe Bockwurst. Und Bockwurst ist ja irgendwie auch national verfügbar, ne? Ist ja ein großes Bockwurstnetz, das man ja gar nicht so richtig mitkriegt, aber irgendwie gibt es die überall.
Könnte sein, ja klar. Also man bekommt an jeder Tankstelle überall, bei jedem Fleischer, das ist also, wenn wirklich nichts mehr geht, Bockwurst geht immer.
Genau.
Also das ist eine verlässliche Bank.
Kann also nichts passieren eigentlich. Nee. Sehr sicher in Deutschland. Ja,
genau.
Das finde ich gut. So, jetzt haben wir über die Bockwurst gesprochen, unseres gleich alle, aber wir haben noch Bock auf gute Musik, die ausgesucht ist von meinem heutigen Gast. Was hören wir jetzt? Jetzt hast du abgebissen. Ich könnte es auch anmoderieren.
Bockwurst kalt. Ja. Nee, ich habe, wie gesagt, du hattest mich gebeten,
ja, das stimmt.
Songs rauszusuchen, die mich besonders beeindruckt haben, beeinflusst haben. Und für viele Hörer wahrscheinlich auch oder gerade Leute, die in meinem Alter jung waren, war ja die Wende eine schwierige Zeit. Quasi zumindest für mich. Also einerseits ist die DDR gerade zusammengebrochen in sich und plötzlich kommt ein neues System, die BRD, politisches System. Und in dieser Phase groß zu werden, einerseits skeptisch, weil man gerade die alten Ideologiegebäude hat einstürzen sehen und nun mit einem neuen Ideologiegebäude konfrontiert wird. Diese Schwierigkeit, das auszuhalten, ist Thema des nächsten Songs von York Quetschenpower, nämlich 9. November, 3. Oktober. Beschreibt sehr schön diese Phase und auch die Schwierigkeit, damit umzugehen.
Wie lange hast du gebraucht, dich mit diesen beiden Systemen auseinanderzusetzen und dich dann auch mit dem neuen zu arrangieren?
Also die DDR spielt jetzt nicht wirklich mehr eine Rolle für mich, eigentlich nur noch so in der Rückschau. Aber es ist natürlich eine prägende Zeit meines Lebens, war die Jugend. Und wie der immer so oft ist, dass die Jugend eigentlich mit die schönste Zeit ist oder die Kindheit. Und insofern spielt es natürlich immer noch eine Rolle. Aber ich bin nicht unbedingt ein DDR-Nostalgiker.
Aber wir hatten das neulich mal als Thema im Vorfeld. Deswegen frage ich es nochmal, findest du, dass die Sicht auf die DDR, die uns heute bleibt, also wenn man jetzt 30 Jahre nach der Wende, eine angemessene ist, oder kann man eigentlich gar nicht mehr alles so transportieren, was es da eigentlich gab? Gab ja auch viele Dinge, die heute gar nicht mehr so Thema sind.
Ich glaube tatsächlich, dass man viel vergisst, dass man also so, dass man, was ja eigentlich auch logisch ist, also unser Denken ist ja so angelegt, dass wir eben viel vergessen, sonst würden wir wahnsinnig werden. Also wir müssen ja permanent auch vergessen, um zu erinnern.
Vergessen wir die guten Sachen oder eher die schlechten?
Ich glaube, dass man eher die schlechten Sachen vergisst. Das merkt man so, wenn man eine Beziehung hat und man macht Schluss. Im Nachhinein würde man, an die muss man sich wirklich Mühe geben, bei einer Beziehung noch die Sachen, sich an die Sachen zu erinnern, die eigentlich dumm gelaufen sind. Man hat immer in der Rückschau, ach, war eigentlich schön. War eigentlich schön. Und genauso ist es, glaube ich, mit der DDR ebenfalls. Dass man in der Rückschau denkt, war eigentlich toll. Und man vergisst, dass man dieses nicht kaufen konnte. Und in der Jugendmode diese ollen Hosen und und dass man anstehen musste und dass man alles nur unter der Hand bekommen hat und dass die Häuser zerfallen sind, gerade in der Altstadt in Brandenburg an der Havel, ganze Straßenzüge waren Ruin. Also denke schon, dass man da viel ausblendet heutzutage und so ein bisschen nostalgisch im Sinne von, ach, wir waren aber eine Gemeinschaft und es war so schön, weil man...
Ich finde, wir blenden uns jetzt mal aus,
ja,
zugunsten dieser Musik, ne, die du gerade jetzt...
York Quetschenpower.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Hier ist Smürek trifft auf Radio Potsdam live aus der Grillbude. Das hat den Hintergrund, dass wir so wahnsinnig auf Bockwürstchen stehen, aber zumindest mein Gast. Ich mag es ja auch ganz gut. Wir haben uns eine gegönnt, heute hier am Hauptbahnhof in Potsdam. Bei mir in der Sendung der Chef des Waschhauses Potsdam, Matthias Pasel. Hallo zurück.
Hallo.
Du bist auch ein DJ. Zu DDR-Zeiten hieß das noch offiziell Schallplattenunterhalter. Wann bist denn du in die Branche eingestiegen? Kennst du das noch, diese...
Ein Freund von mir hat sogar noch die Zertifikanz, die man bekommen hat. Also diesen Ausweis zum Schallplattenunterhalter. Ich hatte ja, oder bei mir ging es erst los, so mit der Wendezeit, 94, möchte ich sagen, habe ich zum ersten Mal aufgelegt und da brauchte man ja diesen Schallplattenunterhalterschein nicht mehr.
Da gab es richtige Einstufungen, ne? ABC, genau. Man musste irgendwie so und so viel West- und Ostmusik spielen. Das war ganz schön anstrengend, glaube ich. Warum bist du da rein? Weil du wusstest, als DJ kann man gut bei den Frauen punkten oder weil du Rhythmus im Blut hattest?
Weder das eine noch das andere.
Aha, dann bin ich gespannt. Mhm.
Ich kann dir genau sagen, woran es lag. Das war ja die goldenen Zeiten der Disco. Wenn du mal guckst, es gibt ja heutzutage kaum noch Diskotheken im klassischen Sinne. Zu dieser Zeit boomten die aber. Und mich hat das immer genervt, welche Musik der DJ gespielt hat. Und ich habe mir immer gesagt, das kannst du besser. Und dann habe ich es einfach selber gemacht. Und, das ist
ein Ansatz.
Genau. Und bin da eigentlich, wenn man so will, bis heute relativ erfolgreich und umtriebig noch nach wie vor. Aber ein Rhythmusgefühl suchst du bei mir vergebens. Naja, und mit den Frauen, das ist eher ein Mythos.
Ja, sagt man immer, ne?
Ja, aber also wenn man aber ein bisschen länger nachdenkt, merkt man, kann ja nicht sein, weil der DJ ist der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Und nun findet man eine Frau, die es wirklich durchmacht und ja, bis zum
Schluss. Zeit hat er irgendwie auch nicht während der Zeit. Kann immer nur Jahre nein.
Ja, sagen. Eben. Also es ist schön gemütlich an der Bar und mal ein bisschen flirten. Never.
No way.
Ne? Nee.
Was meinst du, warum es die Diskotheken heute eigentlich nicht mehr so gibt? War ja eigentlich ganz schön. Leute gehen tanzen.
Ja, nee.
Also und flächendeckend tanzen, ne? Weil in der DDR gab es ja unglaublich viel an jeder Ecke. Ich glaube, auch im Westen damals gab es.
Na klar. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Potsdam sich mal umguckt, gibt, also ich weiß ja nicht, ob es überhaupt noch eine Disco gibt. Es gibt vereinzelt natürlich Events, Tanzveranstaltungen, aber also Partys. Aber so diese klassische Disco, die Donnerstag, Freitag, Sonnabend immer geöffnet hatte, wo man sich getroffen hat, die gibt es nicht mehr. Aus meiner Sicht ist es mit Freizeitverhalten, was sich eher in die digitale Welt verschoben hat. Dass man also nicht mehr wirklich physisch an einem Ort anwesend sein muss, um in Kommunikation zu treten, sondern man macht sowas heutzutage über Tinder. Naja, man kann also ganz hervorragend über sein Smartphone eine Frau kennenlernen. Man muss nicht mehr sich die Nächte in irgendeiner Disco rumtreiben.
Aber ist es nicht schade? Ist es nicht irgendwie schade, weil Tanzen ist ja irgendwie auch was Schönes. Das hat ja, elektronisch kann man es ja irgendwie nicht kompensieren.
Ja, nein, auf jeden Fall. Deshalb gibt es diese Veranstaltungen ja auch noch, aber sie sind nicht mehr so regelmäßig. Also ich kann mich gerade in den 90ern, das ging dienstags los mit Fritz-Kneipe, Mittwoch ist man ins Manhattan, Donnerstag Fun Lollipop, Freitag ins Ferrum und Samstag nach Berlin zur schönen Party oder sonst irgendwo hin. Also und wenn man da nicht war, dann war man nicht. Also man musste einfach
immer präsent sein
und Leute kennenlernen, den neuesten Klatsch und Tratsch. Telefone war es noch nicht so mit Bildern, guck mal hier, ich bin im Urlaub, so sieht's da aus und so weiter. Also man hatte diese Art von Reputation.
Das ist doch öde, ja. Ist das nicht öde? Ich meine, irgendwo ja, sein und gemeinsam was trinken und ein bisschen tanzen ist doch irgendwie viel schöner. Ich kann mich auch an die eine oder andere Nacht erinnern und am Morgen fühlt man sich doch irgendwie dann auch erfüllt, ne? Weil man irgendwie eine erfüllte Nacht hat. Zweifel. Wie waren deine ersten Zeiten als DJ so? Warst du ein Ansager? Also, nee, also es gab doch, aber es gab mal, ne? In DDR-Zeiten wurde sehr viel anmoderiert. Ne? Jetzt kommt und das war.
Genau, moderiert und vor allen Dingen langsame Runde war ja auch so.
Ja, langsame Runde, ja. Engtanzen.
Engtanzrunde. Ist völlig vorbei. Habe ich auch nie gemacht. Also langsame Runde schon noch, ja, aber moderiert nicht.
Warum gibt es die langsame Runde eigentlich? Das ist jetzt auch mal wieder interessant. Ja, du kannst es doch
machen. Ja. Also das ist wirklich eine interessante Frage. Wir haben es mal, oder ich habe es mal versucht, hier und da, auch jetzt noch in Berlin mal im Franz-Club, hat nicht funktioniert. Also die Leute stehen dann am Rand.
Komisch, ne? Die Fete mit Sophie Marceau fällt mir da ein.
Genau, Klassiker, ja.
Na boom. Da war ja irgendwie, Engtanzen war ja super. Und das war doch, war das nicht eine super organisierte Möglichkeit, eine mit Frauen ganz engen Kontakt?
Ja, na klar.
Die hat man uns genommen. Ihr seid schuld. Genau. Ihr müsst es, glaube ich, durchhalten.
Oh. Das ist wirklich live hier. Wir sind live dabei. Ja, vor allen Dingen war es ja schlimm, wenn man sich eine Frau ausgeguckt hatte und der Kumpel dann irgendwie schneller war. Ja. Und man stand dann oh. Und alle waren auf der Tanzfläche und hatten die Dame des Arms. Und man selbst stand dann am Rand und musste...
Hattest du auch eigene Anlage? Also es war ja zu Zeiten auch üblich, dass man immer eine eigene Anlage mit hatte und dann aufbaute und die Qualitäten der Discos unterschieden sich auch durch die Anlage, die der DJ jeweils hatte. Oder warst du schon dann nur noch
mit
Kassettenrekorder noch?
Tatsächlich, ich habe...
Wie hieß deiner?
Das war ein Sony.
Ein Sony schon? Ja, also kein Annette Babbitts?
Naja, wir reden ja über die 90er Jahre. Aber ich hatte noch ein Sony-Kassettendeck, weil Geld reichte nicht aus, um sich rundherum alle CDs zu kaufen. Das ist so. Wenn man sich das vorstellt, ja, was heutzutage ein Song kostet und was man früher für Unsummen für CDs ausgegeben hat. 30 Mark, 36 Mark eine CD. Und ich hatte nicht so viel Geld jetzt wirklich für jeden Song. Du musstest ja jeden Song auf CD haben. Da hatte ich sehr viel tatsächlich noch in den Anfangsjahren auf Kassette.
Ich kann das selber noch aus Erfahrung. Ich hatte das auch mal gemacht. Irgendwie Kassetten haben ja auch Stress erzeugt. Du musstest ja auch spulen, ne? Oder hast du vorgespult?
Nee, ich hatte zu Hause die Sachen tatsächlich vorbereitet und schon... Genau so, weil ich wusste, auf dieser Kassette ist der, auf der und schon wirklich vorbereitet, weil die Nerven hast du dann nicht noch. da war CD wirklich eine Erleichterung. Denn
und du bist ja, wenn ich das richtig gesehen habe, heute immer noch mit CDs unterwegs, ne? Ja. Wo doch zur Basis Ich bin cool Ausstattung gehört ja irgendwie ein Apple-Rechner und da muss dieses weiße Logo muss schon weit zu sehen sein. Ne? Da verzichtest du drauf, warum?
Also einerseits bin ich so ein bisschen faul, die Sachen umzustellen. Also man müsste sich in diese Systeme eindenken, man müsste sich so ein System kaufen. Und andererseits habe ich es schon oft erlebt, dass bei Kollegen, wenn dann mal so ein Rechner bei einer Veranstaltung zusammenbricht, dann ist wirklich erstmal 20 Minuten Ruhe. Und das kann bei bestimmten Partys wirklich tödlich sein. Das kann dir mit CDs nicht so passieren. Also du könntest in Schwierigkeiten geraten, wenn dann nur noch ein CD-Player geht, aber das ist ja nicht 20 Minuten Ruhe. Also so ein Publikum, wenn da 2-3 Minuten Ruhe ist, finden die dann auch noch witzig, dann fangen die an zu singen und machen Witze und so weiter. Aber bei 20 Minuten ist wirklich die Party vorbei. Und wenn du dann da sitzt und den Fehler nicht findest und deinen Rechner erst neu starten musst und ein Update machen musst und. Möglicherweise noch irgendwo, wo kein WLAN ist, wo du also nicht die neuesten. Also, das ist für mich so ein.
Gehst auf Nummer sicher, lieber. Für wen legst du heute auf? Wer ist dein liebstes Publikum?
Wenn ich ganz ehrlich bin, am liebsten für Leute, die genauso ticken wie man selbst eigentlich.
Kannst du dein Ich auch wirklich dann da transportieren? Und das, glaube ich, kommt auch gut an, das merken die Leute auch.
Ja, also wenn man irgendwie. Müssen nicht viele sein, aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, Publikum hat dieselbe Wellenlänge oder hat den Draht, den du auch hast, irgendwie so, dann macht es Spaß.
Du bist, hast es vorhin schon angedeutet, ich kann es ja noch ein bisschen weiter ausführen. Du bist sehr erfolgreich und bist nicht nur in Potsdam sehr gefragt, sondern auch darüber hinaus. Hast du ein Erfolgsrezept?
Nee.
Nee?
Also,
was machst denn du da anders? Ja,
also wovon ich mich sehr früh verabschiedet habe, ist Leute zu erziehen und ich sehe mich selber auch als Dienstleister. Das heißt also, ich versuche den Leuten einen schönen Abend zu machen. Insofern ist die große Kunst meiner Zunft, deshalb meinte ich vorhin, ich sehe mich weniger als Künstler, eher als Musiksoziologe. Man muss die Leute beobachten, man muss gucken, aus welcher Zeit, also wo sind quasi, mit welcher Musik sind sie groß geworden, mit welcher Musik verknüpfen sie angenehme Erinnerungen. Das ist eigentlich eher mein Handwerk. Also die Leute wirklich zu lesen und ihnen quasi, ohne dass sie mitkriegen, aber einen schönen Abend zu machen, ohne sie, viele Leute oder viele Songs hat man ja nicht so parat, aber wenn man dann auf der Tanzfläche ist, sagt man, oh, der hat Duty Pass, der funktioniert jetzt irgendwie. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines DJs, der eben so als Unterhaltungs-DJ, klingt so ein bisschen platt, und unterwegs ist. Nicht als Künstler, bin kein Westbam und kein Dr. Motte, also geht mir nicht darum, Songs zusammen zu mixen, neue Sounds zu kreieren, Übergänge toll zu machen, das kann ich alles nicht.
Also bist du so ein bisschen unterwegs, wie die Menschen im Leben im Zweifel sein sollten, nämlich zuhören, den anderen betrachten, den anderen wahrnehmen und gucken, was dem eigentlich so auf dem Herzen liegt, könnte man so sagen.
Ja, genau.
Welcher Titel geht immer? Oder ich frage mal anders. Wir verbinden jetzt die Augen, ja, führen dich an den DJ-Pult. Du weißt nicht, wer dein Publikum ist. Welchen Titel würdest du wählen?
Also, warte, ich wirklich eine kurze, knackige, aber eigentlich eine immer funktionierende Nummer. Die ist schon ultra alt, ist Hit the Road Jack von Ray Charles. Geht immer ins Knie. Kann man,
geht ins Knie.
Geht ins Knie und kann man auf jeder Hochzeit spielen. Funktioniert. Und ist schon seit, also der Song war nie out.
Wie geht es dir, wenn dann doch irgendwie plötzlich die Tanzfläche mal leer wird? Wann fängst du an dir selbst zu zweifeln oder sagst du, die haben ja einen Knall?
Nee. Also das sind dann so Momente, da kriegt man durchaus Schweißausbrüche. So, also manchmal ist es sinnvoll, dann vielleicht einen Song zu spielen, der jetzt völlig konträr läuft. Oder einfach eine Sache neu auszuprobieren. Zu gucken, okay, wir waren vorher in den 80ern, vielleicht also einfach ein Angebot zu machen und mal gucken, wie Leute reagieren. Aber also das sind so Momente, da geht es einem als DJ nicht so gut. Also es ist schon schön, wenn man einen schönen Flow hat und man merkt, die Disco-Kugel dreht sich und alle haben Spaß und man ergänzt, also man kriegt irgendwie mit, jetzt die Nummer und das Publikum ist dankbar und so. Also das sind so die Sternstunden. Aber diese rein raus übrigens, als sich dann das Rauchverbot durchgesetzt hat in Diskotheken, war das ein ganz großes Problem für viele DJs, weil die Leute permanent von der Tanzfläche sind, wo sie früher eben rauchen konnten, sind die permanent dann runter und erstmal einen rauchen. Dann hattest du ständig diese diese Wechsel. Mittlerweile hat sich jetzt so ein bisschen...
Ja. An dieser Stelle könnten wir uns vielleicht einen Vergleich zum Radio erlauben. Was würdest du sagen, haben wir ein Radio und eine Disco oder einen Club gemeinsam?
Also gerade nachts liebe ich Radio. Beim Autofahren. Und ich lasse mich gerne vom Radio verzaubern und überraschen. Und ich habe immer mein Handy an der Hand, um bestimmte Titel entweder nochmal neu zu entdecken, wieder zu entdecken oder wirklich Songs neu zu hören. Da finde ich, sollte Radio wirklich die Nase vorn haben und durchaus mehr Mut, insbesondere nachts, kann man sich das, glaube ich, erlauben, mal Songs zu spielen, die nicht so bekannt sind, die aber vielleicht irgendwann mal bekannt sein werden oder so.
Das ist auf alle Fälle so, ja. Neue Ideen geben und einfach mal neue Impulse setzen. Es gibt aber noch eine andere Geschichte, glaube ich, die ähnlich zum DJ zu finden sind, nämlich man muss eben gucken, und da hatten wir gerade das Thema Tanzfläche, man muss gucken, dass die voll bleibt, weil wenn sie erstmal leer ist, ist es schwer, sie wieder aufzukriegen. Beim Radio ist es ähnlich, man muss Musik spielen, die nicht zu sehr polarisiert, damit die Leute nicht abschalten, weil wenn sie einmal abgeschaltet haben.
Na klar, wenn, ja. Also wenn man da also den Zorn des Publikums, das hast du verloren, na klar. Also das ist ähnlich wie beim Radio, hast du recht.
Und dann gucken wir mal, dass wir dieser Tradition zum Dabeibleiben gerecht werden. Wir hören jetzt Musik von dir, was hören wir denn?
Naja, also ich hoffe, dass ich jetzt den Hörer nicht allzu sehr verstöre, aber auch zu diesem Song vielleicht eine kleine Anekdote. Es geht um Iggy Pop, I Wanna Be Your Dog, und für mich persönlich war 92 oder 93 gab es ein Konzert in der Wuhlheide. Da hat Iggy Pop gespielt und die Ramones. Viele kennen wahrscheinlich Iggy Pop und Ramones. Und ich konnte damals 92 mit Iggy Pop nicht viel anfangen. Und er kam auf die Bühne und hat bei mir komplett den Schalter umgelegt. Ich habe zum ersten Mal erfahren, was das bedeutet, Punkrock und was diese Energie von Rockmusik ausmachen kann. Ich bin wirklich eine Stunde lang komplett ausgetickt. Und das war für mich so ein absolutes Schlüsselerlebnis, was ich nie in meinem Leben mehr vergessen kann. Irgendwie. Und deshalb jetzt I Wanna Be Your Dog.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir ist in der gepflegten Grillbude ein Gast, mit dem ich reden möchte über das Leben und das Tanzen und über die Verbindung des Ganzen in einer besonderen Veranstaltung, die da heißt Potsdam tanzt. Bei mir der Geschäftsführer des Waschhauses und ein eine Art Potsdamer Residenz-DJ, Matthias Paske. Hallo zurück.
Hallo.
Potsdam tanzt, was ist das? Vielleicht erklären wir es am Anfang.
Ja, Potsdam tanzt ist die Möglichkeit, und also mal tanzen zu gehen, und zwar die ganze Stadt, deshalb Potsdam tanzt. Durch die Generationen und mal einen ganzen Abend sich wirklich fallen zu lassen und wirklich die Tanzfreiheit, deshalb heißt ja auch die große Tanzfreiheit, zu genießen, sich wirklich treiben zu lassen durch den Abend und mal wirklich richtig abzutanzen.
Vielleicht alle, die irgendwie ansprechen, die denken, man kann ja eh nicht mehr weggehen, ist ja nichts mehr los. Oder wann soll ich nochmal, wie soll ich das überhaupt machen? Ich habe ja Kinder. Wie soll ich das überhaupt machen? Ich habe
ja
Kinder.
Naja, das ist ja, also meine, die Party ist am 27. März, ist also noch eine Weile hin. Mhm. Da kann man sich ja vielleicht mal irgendwie die Kinder verkaufen, Babysitter. Und oder vielleicht findet man auch ein größeres Kind, was auf die Kleineren aufpasst.
Guck mal, wir suchen größere Kinder, die auf Kleinen aufpassen. Wir haben noch so ein bisschen einen Leger in der Veranstaltung. Wir, sage ich, weil Radio Potsdam auch mit veranstaltet. Wir haben prominente DJs eingeladen. Wer wird auflegen?
Ja, ich freue mich wahnsinnig und bin total gespannt. Natürlich auf den Oberbürgermeister, Mike Schubert. Er wird auflegen. Dann
Eugen Bezel,
genau. Bezel, Brenzel, denke ich mal. Bezel vom SC Potsdam. René Dost.
Genau, Redo, der das Wiener, das Haider, das Lindencafé und Dutzende anderer Restaurants betreibt in Potsdam. Ganz verrückter Typ.
Genau, und natürlich der Präsident der Universität Potsdam.
Die treten gegeneinander an, ne? Was können die gewinnen?
Ruhm und Ehre.
Eine goldene Schallplatte.
Und eine goldene Schallplatte, ja.
Als Chef-DJ. Also die werden gegeneinander antreten, wir werden das messen mit Applaus und so weiter.
Genau, mit Applausometer. Das Publikum entscheidet. Man muss sozusagen um die Gunst des Publikums spielen.
Also wir wollen die Freiheit bieten, einfach mal wegzugehen und sich auch in einem gewissen angemessenen Rahmen so ein bisschen sicherer oder gebrochen zu fühlen, könnte man fast sagen. Ne? Also dass man irgendwie unter sich, also Potsdam unter sich?
Naja, Potsdam unter sich, würde es nicht so streng machen. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass Ich als Geschäftsführer wurde ganz oft gefragt von vielen, gerade älteren Leuten, kann man denn eigentlich noch ins Waschhaus gehen? Sind wir zu alt? Sind da nicht nur noch Kids? Und ich sage, nein, kommt her. Die Party ist auf jeden Fall
ein Garant.
Ist ein Garant dafür, dass man Leute trifft, auch in seinem Alter. Man muss sich da nicht sozusagen alt fühlen, sondern es ist eine Party durch die Generation und jeder ist willkommen.
Ich will dich an dein Studium noch mal erinnern. Du hast ja Philosophie und Geschichte studiert, und weil wir so viel über den Freiheitsbegriff gerade gesprochen haben, Tanzfreiheit, 30 Jahre nach der Einheit, wir haben so viel Freiheit wie, glaube ich, selten ein Mensch zuvor. Wir können so viel machen, was wir wollen, und auch materiell geht es uns wirklich gut. Hast du das Gefühl, die Menschen sind auch entsprechend zufrieden?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, ob sie zufrieden sind oder nicht. Ich denke, dass die Zufriedenheit vielleicht ein bisschen versteckt ist. Neulich hat mich eine Freundin angerufen und sie klang recht unzufrieden. Und ich sagte, Mann, guck doch mal, du kommst gerade aus Paris, du siehst toll aus, du bist gesund, warum bist du unglücklich? Verdienst einigermaßen Geld, es gibt ja überhaupt keinen Grund. Guck doch mal, es gibt wirklich eine Menge Menschen auf der Welt, denen es nicht so geht. Und uns geht es eigentlich wirklich gut. Und diese mal zu sehen, ist vielleicht, wenn man diese vielen Probleme, die man um sich herum hat, diese vielen kleinen Probleme.
Müsste man eigentlich ausblenden, ne? Aber die kleinen Probleme schaffen es trotzdem immer wieder ins Bewusstsein zu kommen.
Wahnsinnig, ne? Zu machen, genau. Und man fühlt sich getrieben und man denkt, oh, wir sind alle überhaupt nicht frei. Dabei kann man natürlich immer, im Gegensatz zur DDR übrigens, kann man tatsächlich frei wählen, welchen Weg man geht. Das ist tatsächlich die große Freiheit.
Aber Freiheit hat auch einen Preis, ne? Wollen wir darüber mal sprechen?
Ja, na klar hat es einen Preis. Das macht also viele Leute wahnsinnig. Deutschland ist, glaube ich, das Land mit der größten Selbstmordrate. Mit einer der größten. Alle Stunde nimmt sich in Deutschland ein Mensch das Leben. Und das, obwohl es uns relativ gut geht. Also ich wäre schon auf jeden Fall dreimal gestorben, wenn es nicht so ein tolles Gesundheitssystem gäbe.
Aber woran liegt das? Was ist der Preis der Freiheit, deiner Meinung nach?
Ich glaube, der Preis der Freiheit ist im Grunde genommen der Punkt, dass dir wichtige Entscheidungen nicht mehr abgenommen werden, sondern du sie selbst treffen musst. Und das ist eine Herausforderung. Das ist natürlich auch verbunden mit einer gewissen Ehrlichkeit einem selbst gegenüber. Und das ist eine Sache, die will man, glaube ich, häufig oder lieber wegdelegieren oder an andere abgeben. Aber das, denke ich, ist mit die größte Herausforderung, diese Ehrlichkeit, die man dann, das könnte ein Preis sein, dass man die Sachen wirklich selbst angehen muss. Du musst selbst entscheiden, du musst permanent deinen Weg finden, und es ist nicht einfach, glaube ich. Und das, wie gesagt, auch vor allen Dingen mit einer Ehrlichkeit verbunden, einem selbst gegenüber.
Genau, also fehlende Struktur kann eben auch ziemlich viel Kraft kosten, ne? Dass man permanent immer wieder neu überlegt, was müsste man jetzt wieder tun. Und sich eben, man kann sich auch so super vergleichen, ne? Innerhalb einer Freiheit, weil andere machen es dann anders und machen es jetzt besser oder mache ich es richtig. Und der Drang, sich selbst anzutreiben, ist dann irgendwann auch riesig, ne? Und kann oft auch sehr viel Kraft kosten.
Ich glaube, das ist eine der größten Schwierigkeiten heutzutage, ist diese permanent, das war übrigens eine gute Sache, glaube ich, in der DDR, dass man relativ gleich unter Gleichen war. Also dass die Abstände zwischen, also finanziell, materiell, anhand von Kleidung und so weiter, da waren die Abstände innerhalb der Bevölkerung nicht so groß. Heutzutage gibt es natürlich enorme Unterschiede.
Man konnte sich vielleicht deshalb auch so ein bisschen mehr auf das Zwischenmenschliche zurückziehen, ne? Oder konzentrieren eben. Weil man nicht permanent gucken musste, wie kriege ich das jetzt wieder ran, wie schaffe ich das wieder.
Genau. Also es geht einfach schon damit los, dass in einer Schulausbildung, allgemeinbildende polytechnische Oberschule bis zur 10. Klasse waren alle gleich. So, und heutzutage ist ja eine Herausforderung zu gucken, an welche Schule bringt man sein Kind, weil die einen ab 4. Klasse, die anderen ab 6. Klasse und dies und Schnellläufer und sollen sie alle schon Chinesisch lernen und so weiter. Das ist wirklich, und da guckt man dann natürlich, ja, also jetzt in der PNN stand ein Artikel darüber, wie sind die Schulquoten, also die, und da guckt man genau hin, will man nicht vielleicht seine Tochter lieber an die Schule oder an die Schule bringen, weil dort die Lehrer besser sind, also man vergleicht permanent.
Also alles große Entscheidungsprozesse, da loben wir uns doch die Bockwurst, ne? Die ist so schlicht und klar.
Und es gibt auch keine grüne und keine blaue, es gibt einfach nur die Bockwurst. Genau, es gibt die Bockwurst und die Bockwurst ist eigentlich bis auf kleine Nuancen immer gleich.
Also für Liebhaber der entscheidungslosen Zeiten Esst Bockwurst, kann ich nur sagen. Das ist eine der Leidenschaften meines heutigen Gastes. Also, liebe Hörer, alle, die sich jetzt erkannt haben, die auch irgendwie in der Tretmühle gefangen sind, viel Stress haben, immer nur machen, 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 denen sei ans Herz gelegt, es gibt eine Insel, eine Pause, einen schönen Ort, an dem das mal keine Rolle spielt, die große Tanzfreiheit am 27.03. Unbedingt. 2020 im Waschhaus. Gibt es überhaupt noch Tickets und wie kommt man daran?
Also es gibt noch Tickets, die kann man am besten online bestellen über www.waschhaus.de. Einfach die Veranstaltung suchen, 27. März, und dann gibt es einen Button Tickets. Darauf ging, bekommt man die Tickets.
Mit viel Glück auch an der Abendkasse noch.
Ja, naja, wir werden sehen, ob wir ausverkauft sind. Also der Zuspruch ist sehr groß. Es lohnt sich auf jeden Fall im Vorfeld eine Karte zu kaufen. Aber hinkommen geht natürlich auch.
Danke, Pasi, was ja auch dein Spitzname ist. Danke, Matthias Pasel, für diese sehr interessante Stunde. Während wir hier sprachen, sind ungefähr 23 Geschirrwagen abgeräumt worden und ebenso viele S-Bahnen sind unter uns drunter durchgefahren. Also ein sehr lebendiger Ort hier. Wir trafen uns hier wegen der Bockwurst, aber auch, weil wir eine schöne Stunde zusammen verbringen wollten. Das war's, Mürek trifft. Weiter geht's mit dem Sonntag, der noch in voller Blüte vor uns liegt. Und einstimmend darauf wird uns Musik von Potsdams DJ Matthias Pasel. Was hören wir noch zum Schluss?
Ich will noch mal eine Band vorstellen, die mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Einerseits, weil sie am 19. April bei uns im Waschhaus sind, nämlich die Einschutz Neubauten. Und andererseits, weil es in der Popmusik wirklich so unglaublich viele Bands gibt, die immer wieder über ein Thema singen, nämlich über die Liebe. Und diese Band schafft es, Themen anders anzupacken. Hier zum Beispiel bei dem Song freue ich mich besonders, da geht es um Wasser, um die Wellen. Und deshalb heißt der Song Die Wellen von den Einschutz Neubauten.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Radio Potsdam. Smürek trifft.